Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform heute Nachmittag auf der UKW 102,6 bei Radio Free FM. Wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendplatz hört ihr die Plattform immer mit einem spannenden Thema, immer mit spannenden Gästen. Mein Name ist Michael Trost und zum Thema spannende Gäste, genau, heute haben wir wieder Gäste aus der Reihe, ja, die heißt offiziell Augen zu, Ohren auf, Museum Ulm im Radio. Da haben wir schon, ich glaube, vier oder fünf Ausgaben gesendet und heute ist dann die Fortsetzung, ich glaube, es ist die sechste Ausgabe schon und in der heutigen Ausstellung sprechen wir über eine Ausstellung, die seit 23.11. in der Kunsthalle Weißhaupt zu sehen ist und darüber und ein bisschen mehr spreche ich mit meinen beiden Gästen. Das ist zum einen die Leiterin und Direktorin des Museums Ulm, das ist Frau Dr. Stefanie Date. Frau Dr. Date, ganz herzlich willkommen heute. Wieder einmal, sage ich im Radio.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein kann.
Ich freue mich, dass Sie auch wieder da sind. Und außerdem ist bei mir die Nadine Wobowski. Nadine, herzlich willkommen ebenso.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Für dich ist es Premiere heute bei uns. Und ja, du bist angestellt seit, ich glaube, seit Februar habe ich gelesen, genau. Und unter anderem für die Ausstellung, über die wir heute sprechen, auch mit in der Ausführung, in der Umsetzung verantwortlich gewesen. Und deshalb natürlich auch heute bei uns in der Sendung. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir heute ein bisschen eben mehr Aktuelles aus dem, was sich im Museum Ulm so alles tut, sprechen können. Ich denke, wir machen es aber wie immer mit einer kurzen Vorstellrunde beginnen. Stellen wir einfach nochmal die Chefin, nochmal die Direktorin vor. Dann dürfen Sie einfach mal anfangen.
Ja, gerne. Stefanie Date, ich bin Kunsthistorikerin, habe auch Philosophie und Völkerkunde studiert und seit fast auf den Tag genau 8 Jahren jetzt in Ulm. Freue mich riesig, dass wir hier mit einem tollen Team das Haus entwickeln können. Wir sind, wie viele Ulmerinnen und Ulmer wissen, ja inzwischen in einem sichtbaren Umbau. Das Haus wird rundum erneuert und in dem Zusammenhang sind wir zu Gast in der Kunsthalle und diese Ausstellung, über die werden wir sprechen, macht uns eine Menge Freude.
Mhm. Ja. Dann Nadine.
Genau, mein Name ist Nadine Rabowski und ich bin seit jetzt fast 3 Jahren in Ulm. Zuerst als Volontärin im Museum Ulm tätig und seit Februar nun als Projektmitarbeiterin. Da für die neue Dauerausstellung Archäologie im Bereich Museologie unterstütze ich da.
Also neu beim Team. Ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, dann habt ihr euch doch im laufenden Jahr doch auch personell irgendwie ein bisschen noch verstärkt, oder? Weil ich doch den einen oder anderen unter euch bei uns schon im Sender habe. Ich erinnere mich so an einen oder die einen oder anderen gesagt hat, seit dem Jahr, also habt ihr irgendwie ein bisschen mehr Mitarbeiter als noch vor früheren Jahren, oder?
Ja, also das Schöne ist schon, dass in den letzten Jahren, vor allem auch seit ich hier bin, wir eine ganze Menge wichtige Positionen aufbauen konnten. Ja. Also Tätigkeitsfelder wie zum Beispiel die Digitalkuratorin, die jetzt neu bei uns auf einer dauerhaft, also verstetigten Stelle sitzt. Oder wir haben immer wieder auch Volontärinnen, Volontäre, die im Normalfall 2 Jahre bleiben. Aber schön ist es auch, wenn wir jetzt es schaffen, wie bei Nadine, die hier neben mir sitzt, dass wir eine gute junge Kollegin auch auf einer länger dauernden Stelle dann auch positionieren können. Sie hat jetzt eine Projektstelle. Und dann haben wir Bundesfreiwillige, die jedes Jahr wechseln. Es gibt Praktikantenstellen. Also wir sind ein kreativer Haufen, der immer jünger wird. Und das macht einfach unheimlich Spaß, auch diese Dynamik zu erleben, wenn junge Menschen einfach mit neuen Ideen dazukommen.
Ja, wie viele Menschen seid ihr denn insgesamt? Also wie groß ist das Team Museum Ulm eigentlich dann, wenn wir jetzt mal alle miteinander rechnen?
Ja, wenn man alle miteinander rechnet im Moment, das ist ja genau das eben, ja, das wechselt irgendwie so zwischen 47 und 50. Im Moment sind wir roundabout 50 Personen. Da gehören wirklich alle dazu. Vor allem das Aufsichtenteam ist sehr groß. Das sind aber ganz wichtige Menschen, weil sie die Schnittstelle darstellen zwischen uns, die wir so im Hintergrund arbeiten und das Konzeptionelle und die Verwaltung betreiben. Und die Aufsichten, also die Personen, die im direkten Besucherkontakt stehen, die Besucherservice leisten, sind halt die Sprachrohre für uns einerseits in Richtung Besucher, aber eben auch für uns ganz wichtige Menschen, die uns mitteilen können, was Besucherinnen und Besuchern gefällt, was nicht so gut läuft. Und ja, einfach die sind ganz wichtig und machen einen großen Teil unseres Teams aus.
Ja, und das habe ich schon so rausgehört. Auf jeden Fall der Altersschnitt ist auch relativ niedrig. Also zumindest alle, die zuletzt da waren, wir alles doch sehr junge Menschen, die noch nicht so lange im Berufsleben sind oder so lange vielleicht das Studium oder die Ausbildung hinter sich haben. Also jedenfalls der Altersschnitt eher niedrig und das ist ja doch da ein relativ starkes Thema. Mir fällt auf, wenn ich mich zurückerinnere, meist ja Frauen oder Mädels, die bisher da waren, ist dann Frauenanteil so in der, im Team ein bisschen höher.
Das
oder
hat, glaube ich, mit dem Kulturbereich zu tun.
Ist das so?
Es ist tatsächlich so, ja. Wobei wir ganz bewusst, wenn wir neue Stellen besetzen, sehr genau hinschauen, auch was haben wir an männlichen Bewerbern. Mhm. Und da gibt es wahnsinnig qualifizierte Kollegen und wir haben auch jetzt ein neu, auch nicht mehr seit einem Jahr, aber einen Kurator für Archäologie, der auch fantastisch ist. Also das ist, ich glaube, liegt in der Natur der Sache, dass Kultur doch eher ein weibliches Thema geworden ist.
Ja, ja. Wie bist du in die Richtung damals gekommen, Nadine? Was war jetzt irgendwie, ja, bist du mal als Jugendliche im Museum gewesen, hast dann gesagt, oh, sehr schön, in die Richtung möchte ich mich auch mit Ausstellungsgegenständen, mit Historie befassen? Oder wie bist du in diese Richtung so gerutscht oder gekommen oder hat sich das so als Berufsziel auch ergeben?
Genau, also ich bin eigentlich von klein auf in meine Museen gegangen und also ich finde, man sagt irgendwie immer, das kippt entweder gibt's in die eine Richtung oder in die andere. Bei mir ist es dann so ausgegangen, dass ich wirklich im Museum auch arbeiten wollte, eben den direkten Kontakt eben auch mit den Objekten und ja. In dem Bereich dann auch durch Zufall auf das Studienfach Museologie gestolpert, was das eigentlich nochmal den Kontext abseits von Kuration eben, das noch vielleicht in stärkeren Auseinandersetzung mit den Objekten eben direkten Kontakt, Inventarisierung zum Beispiel hat und habe das eben dann gewählt, zusammen auch mit Kunstgeschichte, so dass man einfach da noch so ein zweites Fach dabei hat, sowohl die Praxis dann auch so ein theoretisches Fach, was man einfach in dem Bereich kennt.
Und Kunstgeschichte ist vielleicht geeignet, um das, was man vielleicht vor sich hat, auch einordnen zu können, die Epochen zu bestimmen oder irgendwie sonst die Herkunft. Das heißt, das eine ist vielleicht, wenn ich das richtig verstehe, da wirst du uns ja gleich noch ein bisschen über Museologie erklären. Aber zumindest das eine ist wahrscheinlich die Handhabe, den Umgang mit, vermute ich mal. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfach verwaltungs- und ordnungstechnische und handhabungstechnische. Und das andere ist dann die zeitliche Einordnung und der Background sozusagen.
So ist es.
Kann man das so,
das kann man
sagen?
Sagen, ja.
Ah ja, sehr, sehr schön. Mhm. Gut, also auf jeden Fall, das ist deine Beschäftigung jetzt. Und nee, bleiben wir doch bei der Museologie. Wo kann man denn das überhaupt erlernen? Ist das jetzt etwas ganz Besonderes, das man jetzt nur in Deutschland, was weiß ich, an einer bestimmten Hochschule erlernen kann, studieren kann? Oder ist es ein Studienfach?
Es ist ein Studienfach, genau. Mhm. Also es ist direkt als Studienfach. Ich habe es in Würzburg studiert, aber man kann es beispielsweise auch in Leipzig oder in Berlin studieren. Der Vorteil war in Würzburg einfach, dass man quasi noch ein zweites Studienfach dazu nehmen konnte und eben nicht nur rein Museologie studiert. Das fand ich einfach gut, dass man einfach so aus zwei Richtungen das mitnehmen kann, die Infos.
Würzburg ist, glaube ich, eine große Uni oder große, gehen viele zum Studieren hin. Ich müsste auch den einen oder die ein oder andere, eins jetzt noch nicht, ist in diesem Studienfach, das du belegt hast. Wie lange studiert man? 4 Jahre dann, oder?
Bachelor, Master. Genau.
Das sind drei.
Also 6 Semester beziehungsweise 4 Semester dann.
Ja. Und wie sind bei dem Fach dann die Themen? Also was genau ist denn so Studieninhalt einer Museologin oder eines Museologen?
Genau, also natürlich auch viel Historie zum Museum, wie sich das Museum entwickelt hat über die Zeit hinweg. Dann aber halt auch viel Praktisches zur Inventarisierung, dass man zum Beispiel verschiedene Datenbanken kennenlernt, mit denen man arbeiten kann zur Inventur, oder man lernt überhaupt, was da wichtig ist, auf was man achten muss, wie ist der Umgang mit Objekten, auch für die Langzeitarchivierung eben ganz wichtig. Genau, Klassifikation in so fällt eben sowas rein. Genau.
Mhm. Und Handhabe im Sinne auch von, wie bewahre ich das, dass jetzt das gute Stück nicht irgendwo zerfällt, weil zu kalt, zu warm gelagert, Rost ansetzt,
so ist
weil
es
an der Stelle klimatisch nicht geeignet, zu kalt, zu feucht. Die ganzen Bewahrungs- und Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, das gehört wahrscheinlich
das
auch dazu.
Das gehört quasi mit dazu, ja.
Ja. Und dass man dann vielleicht zum Beispiel weiß, wenn jetzt irgendwo so ein Ausstellungsstück kommt, Luftfeuchte, kann ich mir vorstellen. Und ja, Luftfeuchte, Wärme irgendwie und Licht wahrscheinlich.
Das auf jeden Fall, ja.
Aha. Gibt es da sonst noch Punkte, die man irgendwo auch berücksichtigen muss? Das sind so Punkte, die mir jetzt mal spontan einfallen würden, ja, als Aspekte für eine museale Aufbereitung.
Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, dass man einfach schaut, welche Materialien wir einfach vor uns haben, weil die Materialien ja auch sehr unterschiedlich in der Handhabe sind, in den Lagerbedingungen, dass man das wirklich beachtet, dass es eben auf lange Sicht auch, ja, man Freude an den Objekten hat, dass ich da eben, dass man das aber auch im Blick behält, wenn es eben Veränderungen vielleicht auch geben sollte.
Das heißt aber ja, wir kommen ja nachher noch auf eure aktuelle Ausstellung zu sprechen. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass es dann unter Umständen mal in Bezug auf Anforderungen von Ausstellungen unterschiedliche Anforderungen geben kann. Die einen brauchen mehr Wärme, die anderen mehr Kälte vielleicht. Also wenn ich jetzt Eis theoretisch ausstellen würde, müsste ich zum Beispiel runterkühlen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Eisklotz präsentieren wollte, würde ich jetzt irgendwas, was ist nur eine Pflanze, die aus den Tropen kommt, gleichzeitig dazustellen wollen, würde nicht harmonieren. Das heißt, wahrscheinlich matcht auch nicht alles in der Ausstellung mit allen, weil der eine hat Anforderungsprofil A, der andere Anforderungsprofil B und miteinander ganz kompatibel sind sie auch nicht.
So ist es. Bei der Temperatur, würde ich sagen, geht es insgesamt bei unseren Ausstellungen noch ganz gut. Also zumindest die Objekte, die wir eben auch haben, die wir ausstellen. Es ist dann tatsächlich eigentlich mehr so eine Frage der Luftfeuchte und der Beleuchtung.
Die zwei Aspekte.
Da wirklich stärker achten muss, weil einfach da ein größerer Spielraum ist von Objekten zu.
Ja, und wahrscheinlich ein dritter Punkt, der mir noch so in den Sinn kommt, ist das Thema Schutz. Muss ich ein Glas davor stellen oder nicht? Sprich, dürfen die Leute anfassen oder nicht? Ich war erst Montag auch im Haus der Stadtgeschichte und da gibt es auch wertvolle Gegenstände. Und da steht dann auch dran, den Kasten, Showkasten zum Beispiel schon nicht berühren, sonst Alarm. Ja, also wo dann auch bestimmte Dinge sehr sensibel sind und bei anderen kann man sich vielleicht vorstellen, naja, da darf man auch mal hinlangen, aber wahrscheinlich ist es auch nicht so erwünscht, aber trotzdem gibt es ja auch unterschiedliche Anforderungen.
Genau, also anfassen ist eigentlich bei uns immer schwierig, sage ich mal. Das ist dann eher so eine Maßnahme vielleicht, wo man ein bestimmtes Objekt oder eher ein Material zur Verfügung stellt vielleicht, dass man das als dass man das nachfühlen kann, wie das Objekt, was man eben gerade sieht, von der Materialität ist. Aber das Objekt selber anfassen, werde ich dann doch ein bisschen nervös so als Museologin.
Ja, aber das heißt ja wahrscheinlich generell, dass ja alle Sachen, die in irgendeiner Weise reinkommen, erstmal auch in dem Sinne, wie muss ich das handhaben, wie muss ich es lagern, wie muss ich es kühlen, wie muss ich es beleuchten oder nicht beleuchten, wie trocken oder nicht trocken. Also alles, was überhaupt reinbekommt, an der Stelle erstmal auch analysieren müsst, um dann so ein Erhaltungsprofil anzulegen. Ist das so?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Denn die Dinge, die wir haben im Museum, und das Museum wird nächstes Jahr 100 Jahre alt, geht zurück auf Sammlungsbestände des Kunstgewerbevereins in Ulm oder Kunstgewerbemuseums und des Vereins für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben. Das sind sehr, sehr alte Kunstwerke, die eben im 19. Jahrhundert schon gesammelt wurden und darauf aufbauend hat sich unser Museum entwickelt und von den weit über 135.000 Objekten, die wir haben, erzählen alle eine eigene Geschichte. Sie sind alle wertvoll, egal ob sie vielleicht einen materiellen Wert haben oder einen künstlerischen Wert haben, aber sie sind alle wertvoll als Zeugnisse unserer Kulturgeschichte, unserer Kunstgeschichte und deswegen muss man auf jedes einzelne Stück ganz genau Obacht geben und sich auch sehr genau Gedanken darüber machen, was kommt denn jetzt auch noch neu ins Museum dazu, weil wir sammeln ja aktiv weiter unter ganz bestimmten Gesichtspunkten und mit einer ganz bestimmten Strategie. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir da einerseits eine Kollegin haben für Museologie, aber auch eine Restauratorin und die gemeinsam einfach schauen, dass die Objekte mit ihren Geschichten auch erhalten bleiben, auch für viele weitere Generationen.
Mhm. Ja. Das heißt, ja, gibt es einen Steckbrief wahrscheinlich für dieses Objekt und ich habe schon gelernt, ihr habt eine Datenbank. Ich erinnere mich auch aus der letzten Sendung, dass man an der Stelle dann auch sehr viel IT-basiert machen kann und in jedem Fall oder ihr auch inzwischen Technik einfach im Einsatz habt. Und ja, dann, also ist das so ein Team, Restaurator plus Museologe, die dann mehr oder weniger so gemeinsam so eine Karte erstellen, sagen wir so eine Anforderungsprofil oder einfach so eine Eigenschaftskarte. Ist das so oder wer ist da noch mit
dabei? Wir haben noch mehr Kolleginnen, also wie eine Registrarin, der ganz wichtig, oder Registra, die eigentlich diejenige ist, die Hüterin unserer Sammlungen, die also das Inventar Inventar, also die Inventarbücher, aber eben auch das analoge und dann in der Folge auch das digitale Archiv und die das Vertragswesen auch unter sich hat, weil Sie müssen sich überlegen, wir sind ein Museum, was international vernetzt ist, und wenn man es über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt berechnet, pro Tag ein Kunstwerk weltweit verleiht, das ist ein Riesenaufwand im Hintergrund. Das merken die Besucher nicht, die in unsere Ausstellungen gehen, müssen sie auch nicht. Aber da gibt es eine Kollegin, die dafür zuständig ist, und dann die Restauratorin Nadine Rabowski, und dann haben wir noch einen Kollegen, der zuständig ist für die digitale Inventarisierung. Und ja, diese 4 Kolleginnen sind vor allem wesentlich zuständig für die konservatorisch korrekte Aufbewahrung der Kunstwerke und das Verzeichnen.
Oh ja, ja. Ja, also insofern schon mehr verschiedene Leute mit verschiedenem Know-how, die damit beteiligt sind. Und insofern muss auch ein Museum einfach verschiedene Befähigungen dann quasi haben. Nebenbei so vom Profil Museum Ulm, ist es so relativ Standard, dass man sagen kann, ja, die meisten großen städtischen Museen haben jetzt so viele Leute mit so einer Qualifikation, oder ist da auch Ulm schon ein bisschen was Besonderes? Aber ich habe gelernt, gerade auch mit den Digitalkuratoren, die ihr jetzt habt, der ja auch schon war und viel Spannendes berichtet hat. Also seid ihr jetzt da so Standard besetzt? Ist es überhaupt, oder sind Museen ganz unterschiedlich?
Ja. Also wenn Sie mich jetzt so angucken, dann muss ich sagen, es ist schon bei uns was Besonderes. Wir sind schon ein bisschen anders für die Größe unterwegs.
Mm. Schön. Also ist Ulm was Besonderes in diesem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Radio Free FM, die Plattform heute mit dem Museum Ulm unter der Reihe Augen zu Ohren auf Museum Ulm im Radio. Heute der, ich glaube, 6. Teil, wenn ich das richtig dokumentiert habe, mit der Leiterin Dr. Stefanie Dart und Nadine Rubowski, der Museologin. Hört sich irgendwie so lustig und spannend an, der Titel Museologin. Und wir haben genau auch schon gerade ein bisschen gesprochen, was die Ausbildung Museologie bedeutet und auch im Jahr über letztendlich, wie ihr aufgestellt seid, wie dann auch die einzelnen Objekte, die dann bei euch ins Museum kommen, ebenso kategorisiert werden, mit welchem Wissen dann eben auch welche Daten gespeichert werden. Und ja, dann können wir einfach mal ein bisschen weiterschauen. Also das eine ist ja das Thema bei euch, Sachen ins Archiv stellen oder eben Sachen inventarisieren. Das andere ist ja dann Museumsausstellungen, Sonderausstellung, feste Ausstellung zu gestalten. Und unter anderem gibt es jetzt eine Ausstellung. Wir kommen gleich ein bisschen näher drauf, was da zu sehen ist. Aber mir geht es dann gleich auch vorweg noch ein bisschen um die Vorgehensweise. Aber ich sage schon mal, eure Ausstellung aktuell heißt Museum neu buchstabiert, Teil 2, M bis Z. Und sie läuft vom 23.11., das heißt, das läuft schon knapp eine Woche, bis am 21. September kommenden Jahres, also relativ lange Zeit, um sie auch anzuschauen. Museum neu buchstabiert, Teil 2, M bis Z, ist also tatsächlich der Titel. Und ich weiß, es gab auch schon einen Teil 1, das war dann der Teil A bis L, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir kommen gleich vielleicht ein bisschen inhaltlich drauf, was es damit auf sich hat, aber vielleicht so generell ein bisschen die Frage, wenn ihr da seid, beziehungsweise auch an die Museologin, wenn jetzt also ein Auftrag kommt von irgendeiner Seite, ich weiß nicht, ob das dann von der Leitungsebene oder ob das dann irgendwo aus der Kulturabteilung der Stadt Ulm oder ich weiß auch nicht, die Initiative kommt, dass man sagt, so und so, Event in Ulm, ich sag mal, 150 Jahre irgendwas irgendwie oder 600 Jahre Ulmer Münster, könnte jetzt das deutsche das Museum in Ulm zum Beispiel dazu eine Ausstellung gestalten, irgendwie sowas. Wie geht man dann sowas an, um die richtigen Ausstellungsstücke zu finden, die Ausstellung dann eben auch im Rahmen dessen, was die einzelnen Gegenstände dann eben benötigen von der Ausstellung, das zu initiieren, das alles auf die Reihe zu kriegen. Sprechen wir doch mal generell über die Frage, also was ihr jetzt als Ausstellung beispielsweise in der Kunsthalle Weishaupt präsentiert, das ist immer ganz eure Entscheidung oder wird es vom Gemeinderat irgendwie vorgeschlagen oder von der Kulturbürgermeisterin oder kriegen Sie irgendwie jetzt in irgendeiner Weise da auch Vorschläge, Bitten, Nachfrage oder sind Sie dann als die Leiterin diejenige, die sagt, wir machen im kommenden Jahr hierzu genauso die Ausstellung so und so und brauchen da niemanden fragen, sage ich mal. Wie läuft das?
Das Schöne ist, dass wir ein sehr hohes Vertrauen von der politischen Ebene genießen und freie Hand haben, was die Konzeption unseres Ausstellungsprogramms anbelangt. Aber so ganz frei sind wir nicht, weil vieles knüpft an unsere Sammlungsbestände. Wir wollen ja immer wieder von den vielen, vielen Stücken, die wir verwahren, auch Dinge zeigen. Dann gibt es Verpflichtungen, wie zum Beispiel Berblinger Jubiläum oder andere städtische Ereignisse oder im nächsten Jahr, wenn das Museum seinen 100. Geburtstag feiert, gibt es dann einfach von außen herangetragene Bedarfe und Fragen, was wir dazu machen können, ob wir uns eine Ausstellung dazu vorstellen können. Aber was wir dann am Schluss tun und wie wir das umsetzen, das liegt ganz allein in unserer Hand. Wir sind da sehr, sehr frei und wir haben ein eigenes Budget, über das wir verfügen können. Sind aber ganz klar auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen hier im städtischen Umfeld, mit den anderen Museen gut vernetzt und tauschen uns aus, stimmen uns ab. Also das ist immer ein Miteinander, aber wir entscheiden schon selber und dann wird das beschlossen auf einer Kuratorenebene, was wir machen, wie das nächstjährige Programm oder übernächstjährige Programm aussieht. Und dann kommt jemand wie Nadine ins Spiel, die dann an dieser Stelle übernehmen kann oder auch im Vorfeld schon mit dabei ist und überlegt, welche Stücke könnten jetzt passen zu einem Thema.
Oh ja, ja. Mhm. Gut, also dann gibt es eine Beschlussfassung und aus der Beschlussfassung heraus gibt es irgendwann wahrscheinlich erstmal einen Zeithorizont und dann wahrscheinlich vielleicht einen räumlichen, in dem Fall Kunsthalle Weishaupt, ist klar, weil ihr bei euch gerade geschlossenes Museum habt wegen dem Umbau und Sanierung und dann kann man daraus über die Fläche vielleicht ableiten, wie groß, wie viel kann ich reinstellen, was ist dann repräsentativ und dann macht man wahrscheinlich einen Zeitplan, wie, was, wo, bis wann. Vielleicht ein Ausstellungstools, also im Sinne von hier muss ich draufstehen auf den Holzboden, muss ich hier so und so ein Licht schalten und dann an die Umsetzung. Also macht man sich wahrscheinlich so einen Plan erstmal vorweg, oder? Ist
ja,
das so? Das macht die Museologin dann auch, oder?
In diesem Fall war es jetzt so. Dass
ja.
Genau, das heißt, wie Sie schon gesagt haben, eben man schaut, wie viel die Räumlichkeiten eben sind, wie viel Platz man hat, was man ausstellt. Mhm. Man hat den Zeithorizont, man schaut also, dass was muss wann passieren, wann muss vielleicht der Beschluss da sein, welche Objekte wirklich jetzt reingenommen werden, dass man sich eben auch immer dann abstimmt mit den jeweiligen Kollegen, der zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, in der Kuratorenrunde, die Objekte stellen wir uns vor, die möchten wir gerne ausstellen, dass wir es dann aber im nächsten Schritt dann eben auch an die Restauratorin geben, die auch nochmal drüber schaut und sagt, passt das wirklich alles so oder müssen wir einfach bei gewissen Dingen vielleicht auch einlenken und sagen, okay, wir können es nicht verantworten, das über einen langen Zeitraum, weil gerade hier sind es ja wirklich 10 Monate, das ist nochmal was ganz Spezielles, das so auszustellen oder kann man sich da auch entgegenkommen, dass man sagt, man hat einfach einen Wechsel vielleicht auch drin. Mhm. Genau.
Mhm. Ja, macht man dann einen Zeitplan, der wirklich dann so im Sinne von, ja, ich hätte es bei einer Software-Tool genannt, wollte ich es aber nicht, so ein Projektplan, sage ich mal, mit Terminen und Meilensteinen, wo man dann auch zusammensitzt und dann der Chefin vortragen muss, okay, Meilenstein Nummer 1 wurde erreicht, zum Beispiel die Holzböden für den Aufbau von so und so wird angeliefert am so und so vielten und das Licht wird geschaltet oder wird aufgebaut am so und so vielten. Also das ist dann relativ doch präzise nach so einem Plan geht oder ist das nur in der Industrie so?
Nein, im Idealfall ist es schon so, dass man sagt, da und da muss einfach das geschehen, damit es auch, dass wir einfach auch im Zeitrahmen bleiben.
Ja.
Das baut ja alles aufeinander auf. Das heißt, wenn man an einem Punkt vielleicht in den Verzug kommt, dann muss man das ja irgendwie an anderer Stelle wieder reinholen. Mhm. Das heißt, es ist schon ganz wichtig, dann einen Plan zu haben, wann was geschehen muss.
Ja. Um welchen Zeitraum, sagen wir mal so, für die Ausstellung, die jetzt also zu sehen ist. Die hat am 23. geöffnet, der 23. war, glaube ich, der Samstag. Gell? Ja, das ist der Samstag. Wie viel vorher, also wann habt ihr die Entscheidung getroffen, die Ausstellung machen wir? Und dann, also vom Go bis zur Eröffnung, also welchen Zeitrahmen rechnen, ein halbes Jahr oder länger oder kürzer? Also wie lange dauert dann sowas von dem Entscheid bis zur Eröffnung. Wie lange kann man sich da vorstellen?
Also das war jetzt hier so ein, nicht ganz ein halbes Jahr, aber der Vorteil war ja vielleicht auch, muss man ja dazu sagen, dass es ja der zweite Teil war.
Ja.
Das heißt, wir wussten schon ungefähr was auf, wann wir dann eben wieder eröffnen werden, den zweiten Teil, wie lange es auch gehen wird. Und das heißt, wir hatten schon das Grundgerüst, würde ich sagen, war da durch ABSL. Und ja, wir hatten jetzt ungefähr so ein halbes Jahr, um den ganzen Prozess eben von der Objektfindung bis zum Ausstellungsaufbau, bis zur Eröffnung.
Mhm. Es ist ja auch ein Riesenunterschied. Konzipiere ich eine Ausstellung aus eigenen Stücken, also aus dem eigenen Sammlungsbestand, oder habe ich externe Leihgaben? Also wenn wir Großprojekte machen, wo wir mit vielen externen Partnern arbeiten, internationalen Partnern, brauchen wir sehr viel mehr Vorlauf, weil einfach die ganze Abwicklung, die Logistik, Vertragswerke und so, das dauert alles viel, viel länger. Und das ist das Schöne, dass wir eigentlich in der Ausstellung über die neue Straße hinweg von Haus zu Haus arbeiten konnten und das war dann im zweiten Teil, wie du es gerade gesagt hast, auch ziemlich entspannt.
Mhm. Ja, und natürlich ist der Vorteil, wenn man dann jetzt wie bei euch in der Nachbarschaft Kunstturnhalle Weißhaupt, die mir auch sehr gut kennt, die Leute wahrscheinlich kennt, dann im Prinzip zwar ist man extern und ausgelagert oder eben nicht im eigenen Hause, aber doch irgendwo raumnah und doch wahrscheinlich auch sehr gut vertraut mit den...
Sehr vertraut, vor allem, was doch wenige wissen, dass der laufende Betrieb in der Kunsthalle Weißhaupt das städtische Team ist. Das sind unsere Mitarbeiter. Das heißt, das Schöne ist, dass wir alle kennen, die da drüben arbeiten, bis auf die Verwaltungsebene, kennen wir natürlich auch, Katrin Weißhaupt, Theopold und ihre zwei Assistentinnen. Ja. Aber das Schöne ist einfach, dass das zwar ein anderes Gebäude ist, ein anderes Haus, aber doch unser Team. Mhm. Und ja, das macht es einfacher.
Klar, ja. Und also wenn dann eine Zeitplan mal steht, muss man ja entscheiden, bestücke ich jetzt so eine Ausstellung dann nur mit Eigenteilen oder hat man auch Fremdteile, also sprich geliehene Teile irgendwie wie beschreibt man dann den Umfang, was da alles reinkommt? Also reicht das, habe ich genügend oder muss ich was leihen oder wie ist da die Findung, sagen wir mal, genau, der Prozess, dass man auch dem Publikum aus dem, was man im Fundus vielleicht hat oder das, was man auch nicht hat, dann so dann präsentiert, dass das entsprechend repräsentativ, sagen wir mal, wenn es eine Kulturausstellung ist oder eine Epochenausstellung, dass das ausreichend dargestellt wird oder eben entsprechend, ja, einfach eine runde Sache wird. Also das stelle ich mir schwierig vor, um dann zu entscheiden, naja, hier könnte man vielleicht noch vielleicht so und so irgendwas da, dazu, was wir nicht haben, reinstellen, dass ich dann vielleicht irgendwo leihen muss. Also wie geht das dann?
Das kommt ja auch ganz drauf an, was man für eine Ausstellung macht.
Ja,
also
ja,
wenn wir jetzt wie dieses, das ist ja ein ganz besonderes Konzept, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben uns gedacht, dass für die Dauer der Schließung des Museums, also der Umbauzeit und vor allem auf das wirklich sehr großzügige Angebot der Familie Weißhaupt uns überlegt haben, wir dürfen zwei Jahre zu Gast sein in der Kunsthalle. Was machen wir denn da jetzt? Also wir können jetzt hergehen und einfach sagen, wir nehmen so die Highlights aus den Sammlungsbeständen einfach, tragen die über den Steg an die Kunsthalle Weißhaupt und das war's. Das war uns aber zu langweilig. So, wir haben gedacht, das muss ja irgendwie Neugier wecken. Und ich sag's immer wieder, Neugier und Staunen sind für mich die wichtigsten Beweggründe, um ins Museum zu gehen. Ich muss erstmal einen Besucher neugierig machen und wenn er dann reinkommt, dann soll er erstaunt sein über das, was er sieht. Und wir haben uns gedacht, wir verabschieden uns von den Kategorien, die eine Museologin in der Uni lernt, die wir auch pflegen. Wir sammeln in Gattungen, wir zeigen chronologisch von der Archäologie, Löwenmensch, 40.000 Jahre bis hin zur HFG. Wir verabschieden uns jetzt mal davon, entwickeln auch keine Ausstellung zu den sogenannten Highlights des Museums. Das ist ja echt jetzt nicht so, glaube ich, spannend. Und haben gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal die Buchstaben des Alphabets von A bis Z und starten eine große Umfrage im kompletten Team des Museums. Was fällt euch denn ein an Begriffen entlang der Buchstaben des Alphabets zum Museum? Was fällt euch dazu ein? Da können Begriffe dabei sein wie Museum, Besucher oder Aufsicht oder Löwenmensch oder was auch immer. Und aus dem Ganzen, und da kommt dann eben so eine Kollegin wie Nadine mit dazu, und haben wir dann aus dieser Umfrage heraus, diesen vielen, vielen Begriffen überlegt, was können wir denn für Kunstwerke jetzt da zeigen oder für Fotos oder für Dokumente, die dem Besucher einfach so einen Begriff, wie zum Beispiel Provenienzforschung, ja, oder was sind Regenbogenschüsselchen, einfach zeigen, um einfach die Geschichten zu erzählen dahinter. Und das ist so ein Prozess, den haben wir halt intern im Kuratorenteam dann weiterentwickelt und Nadine hat dann übernommen an der Stelle, an der es auch darum ging, eine Publikation dazu zu entwickeln. Wir haben ein kleines Büchlein gemacht, damit die Besucherinnen und Besucher einfach auch die Geschichten erfahren hinter den Kunstwerken und das hat alles dann Nadine übernommen. Free FM. Hier ist Radio Free FM mit der Sendung Plattform. Zu Gast ist das Museum Ulm. Nadine Rabowski und ich, Stefanie Date, mit aus der Sendereihe Museum zu Gast bei Radio Free FM. Augen zu, Ohren auf. Und ich freue mich, dass wir da sein dürfen.
Ich freue mich auch heute über das, dass ich mit euch die Sendung machen darf. Und wir haben schon gerade ein bisschen gesprochen über die neue Ausstellung. Wir haben es schon gesagt, ich wiederhole gerne nochmal. Eröffnet am 23.11. und läuft noch, steht noch, ist noch geöffnet bis 21. September kommenden Jahres und heißt Museum neu buchstabiert, Teil 2 M bis Z. Jetzt haben wir schon gelernt, dabei ging es um eine interne, Sammlung von Begriffen, so ein bisschen so ein Begriffsclustering dann irgendwo auch, Buchstabe M, Buchstabe L wie Löwenmensch, M wie MB Michael, fällt mir nur gerade ein. Mir fällt gerade, ist natürlich kein Ausstellungsstück, aber einfach so ein bisschen begriffliche Sammlung. Und ja, und dann habe ich genannt, ein Regenbogenschälchen. Regenbogen, was?
Regenbogenschüsselchen.
Schüsselchen, nicht Schälchen. Eieiei. Zum Beispiel ist jetzt im Ausstellungsumfeld. Lass uns einfach mal ein bisschen, ich glaube, das war ja dann dein Thema im Wesentlichen, das umzusetzen als Museologin, Nadine. Einfach mal, erklär mal ein bisschen, was im Endeffekt ist denn rausgekommen? Was ist jetzt in dieser Ausstellung alles an Besonderheiten zu sehen? Und ich habe schon verstanden, die Geschichte ist irgendwie dazu auch immer dokumentiert. Lass uns mal ein bisschen eintauchen in die aktuelle Ausstellung.
Genau, also in der Kunsthalle Weishaupt sind jetzt rund 120 Objekte aus dem Museum Ulm, die präsentiert werden, die eben sammlungsübergreifend auch präsentiert werden. Das war uns ganz wichtig, dass man eben nicht nur in einer Vitrine ein Objekt zum Beispiel aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel hat, sondern dass man auch das vielleicht kombiniert mit einem Objekt aus der Archäologie, dass man da einfach auch Synergien herstellt, dass man einfach schaut, wie sich vielleicht ein Objekt entwickelt hat, was gibt es für Gemeinsamkeiten, was gibt es für Unterschiede, einfach dass dadurch noch eine gewisse Spannung erzeugen. Und was jetzt auch wichtig war, waren einfach die Begriffe, weil die Begriffe ja auch einfach zum Staunen anregen sollen oder man vielleicht im ersten Moment gar nicht weiß, was erwartet uns darunter. Das ist ja auch eigentlich das Witzige, das Wichtige, dass man eben vielleicht einen Begriff hat, was ich jetzt zum Beispiel auch ganz witzig finde, den Begriff Miam.
Miam.
Miam, also quasi vom Essen.
Ach so, jetzt.
Genau, also dass man da im Zoom stolpert.
Ein Ausdruck des Wohlgeschmacks oder
so,
jetzt habe ich es verstanden.
Genau,
natürlich.
Und dass man da Objekte findet, die da auch irgendwie reinpassen. Genau, dass wir da zum Beispiel ein Objekt von Daniel Spörri haben aus dem zum Thema Eat Art. Also das heißt, wir haben quasi einen gedeckten Tisch. Und dass wir das zum Beispiel mit einem Kleid von Andy Warhol kombinieren. Das heißt, wir haben einfach so einen Spannungsbogen, der irgendwie dazu passt. Und diese Kombination macht das ja eigentlich auch erst spannend, wirklich die Objekte, weil die im Kontext, die sie vielleicht so eben nicht ausgestellt werden, sehen und dass man dadurch einfach Objekte vielleicht auch vergleicht und aus einem ganz anderen Augenwinkel nochmal sieht und Objekte entdeckt, die vielleicht klein und unscheinbar sind, aber in der Kombination dann eben einen höheren Stellenwert bekommen und nochmal,
ja. Mhm. Genau. 120, sagst du, wie viel?
120 Objekte.
120 Objekte sind es. Was ist das Kleinste, was ist das Größte? Wahrscheinlich gibt es ja auch solche und solche.
Genau, also die kleinsten Objekte, wie die eben gerade angesprochenen Regenbogenschüsselchen eben, die, wir haben zwei Stück, die sind nicht ganz 2 Zentimeter im Durchmesser, also wirklich klein und unscheinbar.
Ja, die sind klein.
Aber, unscheinbar, vielleicht gar nicht mal so, sondern eigentlich sehr beeindruckend. Das sind aus Gold gefertigte, es ist ein altes Zahlungsmittel, es ist und Regenbogenschüsselchen deswegen, weil sie hauptsächlich auf Äckern gefunden wurden und eben bei Regen ausgespült wurden und dann im Licht glänzten, da das eben das Gold eben glänzte und sie haben so eine napfartige Form, dadurch auch in diese Schüsselchen, und man hat da eben auch die, oder man kennt es ja vielleicht auch am Ende des Regenbogens wartet oder ein Schatz und da hat man auch eben diese Verknüpfung, also quasi das Gold am Ende des Regenbogens, deswegen Regenbogenschüsselchen.
Also das ist das kleinste Objekt?
Das ist das kleinste Objekt. Was haben wir als größtes Objekt?
Eine der größten Zeichnungen, die wir haben von Thomas Müller oder als schwerstes Objekt, den Kepler-Kessel.
Den Kepler-Kessel.
Der ist auch mit drin.
Und es gibt einen tollen Begriff, Yuppie, Young Urban Professional People, kennen wir alle aus einem anderen Kontext.
Ja, ja.
Findet man auch bei uns in der Ausstellung. Kam als Idee von einer Kuratorenkollegin von mir, die zuständig ist für die alte Sammlung. Und wir haben uns erstmal angeguckt, als sie kam, wir nehmen noch Yuppie, weil Y ist ja schwierig. Ne? Ja. Also wie will ich Y irgendwie gescheit darstellen? Und dann haben wir erstmal gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Ja.
Und da kam ein tolles Porträt von einem jungen Mann aus dem 18. Jahrhundert.
Ja, das heißt, es sind auch dann ganz unterschiedliche Epochen, aus denen die Gegenstände stammen Und insofern gibt's was Altes, gibt's auch was Neueres, gibt's ja also auch jetzt was ganz aktuell Neues, dass irgendwas irgendwie begrifflich auf eine, ja, auf die Neuzeit quasi passt drin.
Ja, NFTs.
Aha.
Wir thematisieren auch NFTs in der Ausstellung. Oder ja. Memes.
Aha. Ja.
Also alles, was mit heute auch mit der digitalen Welt im Museum zu tun hat,
ja, genau.
Spielt auch eine Rolle. Und das ist ja super aktuell.
Ja, wie groß von der Fläche ist dann jetzt aktuell die, haben wir es schon gesagt, nee, wie viel Räumlichkeiten, wie viel ihr meinen Weiß habt, ist natürlich von der Fläche auch begrenzt. Wäre sicherlich, wenn es in eurem Gefilde wäre, auch von der Räumlichkeiten noch ein bisschen mehr möglich. Also wie groß ist dort die Ausstellung?
Genau, das sind 4 Räume auf der ersten Etage eben.
Ja.
Genau. Grundfläche habe ich jetzt nicht, aber das ist auch ganz interessant, weil es einfach nochmal von den Räumlichkeiten auch im Vergleich zu uns nochmal ganz spannend ist, weil wir eine ganz andere Raumhöhe auch haben. Das heißt, die Kunstwerke wirken auch nochmal ganz anders, wenn sie eben in der Kunsthalle Weißhaupt ausgestellt sind, was einfach noch so ein zweiter spannender Punkt ist, einfach, weil man die Objekte dadurch auch nochmal neu entdecken kann. Dann doch anders wirken.
Was mir gerade so einfällt, Radio, wir haben gerade Musik gespielt. Wir haben Musik gespielt, die euch auch gut gefallen hat. Kann man eigentlich auch mit Musik Stimmung erzeugen, wenn man sagen kann, eine bestimmte Ausstellungsstück, ein Ausstellungsstück mit Musik, mit Licht, also hören, sehen, kann man auch noch verschieden inszenieren? Ist das auch ein Element, dass man zum Beispiel auch, manchmal hört man ja dann irgendwie vielleicht so eine sphärische Musik oder irgendwie sowas. Also ich habe zum Beispiel mal gesehen, irgendwo eine Ausstellung, wo es auch um Raumfahrt ging, klang die Klänge von Jean-Michel Jarre, die oft dazu gespielt werden auch. Ich denke, ja, das passt dazu, das inszeniert das auch noch sehr schön. Ist das bei euch auch ein Thema oder auch ein Punkt, wo man sagt, Musik im Hintergrund irgendwie begleitend und gerade bestimmte Musik dann was zu unterstützen?
Das wird im neuen Museum Ulm, also wenn wir dann wieder eröffnet haben in ein paar Jahren und unsere sämtlichen Dauerausstellungsbereiche neu konzipiert haben, wird das ein Thema sein, um einfach über die unterschiedlichen Sinne auch nochmal Besucherinnen und Besucher ganz anders eintauchen zu lassen in die Vergangenheit. Ja, wir hatten im ersten Teil dieser Ausstellung, wo es um die Buchstaben A bis L ging, hatten wir das Thema Paare oder Ehepaare. Mhm. Und da hatten wir tatsächlich eine Hörstation, also zu einem Ehepaar-Porträt, Doppelporträt von einem Patrizier-Ehepaar. Die haben für ihre Hochzeit ein Stück komponieren lassen und das konnte man dann tatsächlich auch als Besucher hören. Mhm. Also es gibt durchaus solche Ergänzungen, aber in der Kunsthalle selber, dadurch, dass die Räume auch sehr, sehr offen sind und oben im zweiten Stock eine Ausstellung läuft von Sarah Weißhaupt aus der Sammlung heraus, wäre es ein bisschen störend.
Ja, verstehe. Aha, ja, ja. Also insofern hängt das immer auch von den räumlichen Gegebenheiten ab. Aber grundsätzlich ist die Kunsthalle Weißhaupt schon auch so museal geeignet. Also es ist jetzt absolut für euch okay, dass ihr vielleicht in anderen Räumlichkeiten dann ihr ausstellt. Ich denke gerade so, weißt du, auch im Sinne von irgendwo Temperatur und Belüftung. Ich meine, bei euch zu wissen und gesehen zu haben, dass dann auch so Feuchtigkeitsmesser in Räumlichkeiten sind, die dann auch bei Bildern, bei anderen kontrollieren. Die Gegebenheiten sind in Halle Weißhaupt, sind die auch da oder nicht so anders, oder?
Die sind auch da auf jeden Fall, die sind auch gegeben. Aber natürlich muss man schon sagen, dass wir auch geschaut haben, wo sind welche Objekte. Wenn man zum Beispiel zum Hans- und Sophie-Scholl-Platz sind, ist es ja doch etwas lichtdurchfluteter Raum. Das heißt, da schaut man natürlich schon, ob man da jetzt, welches Objekt man da jetzt ausstellt. Das heißt zum Beispiel, der Löwenmensch ist eben ganz hinten, wo wir absolut kein Licht äußeres Licht haben und das selbst durch Lichtquellen steuern können. Also das ist schon, da schauen wir schon, wo man sich den Räumlichkeiten dann vielleicht auch ein bisschen anpasst und die Objekte zeigt, die sich da nicht Schaden nehmen.
Ja, also ist doch auch Bestandteil einer museologischen Ausbildung wahrscheinlich das optimale Inszenieren eines Objekts. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Kugelschreiber zum Beispiel hier rüberlege, was würde die Museologin, wenn du jetzt sagst, Ausstellungsstück fürs Museum da draus machen, irgendwie, also speziell beleuchten, dunkler Kasten, Licht in allen Schattierungen drauf oder irgendwie sowas? Oder wie würde man jetzt dieses zum Beispiel schön ausstellen? Was wäre jetzt dein museologischer Background, da was Schönes draus zu gestalten? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, so und so? Oder?
Also ich finde, mit Licht kann man immer sehr gut spielen.
Ja.
Allerdings muss ich dann doch sagen, dass ich dann vielleicht vom da eher den Schwerpunkt tatsächlich bei der Kuratorin sehe, das Objekt optimal zu inszenieren und bei mir dann eher die Grundvoraussetzungen.
Okay, verstehe. Radio Free
FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Die Musik klingt aus, wir sind noch 10 Minuten da bei der Plattform heute Nachmittag mit dem Museum Ulm. Und wir haben schon gesagt, neue Ausstellung in der Kunsthalle Weishaupt. Und wir sagen nochmal, wie sie heißt. Darfst du nochmal ansagen?
Genau. Es ist Museum neu buchstabiert, Teil 2 von M bis Z.
Ja, und die läuft, haben wir schon gesagt, vielleicht sagt es auch nochmal für alle, genau. Wir haben es schon wiederholt, aber dass die Leute auch nochmal wissen.
Diese läuft jetzt seit dem 23.11. diesen Jahres und läuft noch bis 21.09.2025.
Ja, wie ist denn so der Start? Seid ihr zufrieden? Kommen Menschen oder könnten es noch ein paar mehr sein? Wie seid ihr denn zufrieden gerade mit dem Zulauf?
Ich würde schon sagen, dass wir sehr zufrieden sind, dass angenommen wird.
Das Schöne war, dass wir so gedacht haben, naja gut, das ist so wie mit einem Hollywood-Film, ne? Man macht dann den ersten Teil und das ist ein super Erfolg und dann kommt der zweite Teil und dann weiß man nicht so richtig, ob man das noch hätte machen sollen oder nicht. Mhm. Wir stellen fest, dass der erste Ausstellungsteil, der dieses Jahr von Januar bis jetzt im Oktober lief, sehr, sehr gut angenommen wurde. Und jetzt der zweite Teil, obwohl es ja kein neues Konzept ist, wir haben einfach nur neue Buchstaben und neue Begriffe, wird wieder gut angenommen. Wir haben schon sehr viel Anfragen für Gruppen, Schulklassen, Kindergärten und so. Und auch jetzt das erste Besucherwochenende war gut besucht. Und das freut uns natürlich enorm, dass das Konzept einfach aufgeht.
Ja, lass uns gerade mal vielleicht die Öffnungszeiten sagen, denn es sind ja gerade dann auch die Weihnachtsfeiertage, die bald ins Haus stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass durchaus auch Menschen vielleicht in der Weihnachtszeit, die einfach zu Hause bleiben, dann Interesse haben, ins Museum Ulm zu kommen, um sich mal dann die Ausstellung anzugucken, wenn wir schon jetzt davon zu schwärmen oder eben darüber sprechen. Wie sind denn die Öffnungszeiten?
Genau, die sind von Dienstag bis Sonntag und von 11 bis 17 Uhr.
Okay. Und im Prinzip, ja, einfach kommen. Und gibt es Informationen auf der Website irgendwie dazu, wo man sich auch noch ein bisschen vielleicht was anschauen kann, weil meistens gibt es zu den Ausstellungen so ein bisschen eine Begleitstory, Hinweise oder was auf Social Media. Gibt es irgendwas, was man angucken kann oder auch eine Website, die man nennen kann?
Genau, man kann auf der Homepage eben schauen. Das heißt, wir sind unter Ausstellungen. Kann man noch weitere Informationen ziehen, sich auch zum Beispiel den Flyer. Und natürlich wird das Ganze auch mit Veranstaltungen bespielt. Das heißt, einfach gerne auch mal in den Veranstaltungskalender schauen von uns, was da für Begleitprogramme auch da sind.
Ja. Und dann darf man gerne uns auf den Social Media folgen. Wir haben einen sehr lebendigen Instagram-Account und posten da natürlich ganz viel, auch zum Thema Umbau, weil der Umbau läuft ja parallel. Und das ist auch Teil der Ausstellung, dass wir da filmische Einblicke geben in den Stand der Umbaumaßnahmen.
Oh ja, also quasi mit dokumentiert und gleichzeitig ausgestellt. Ja, was mich so ein bisschen jetzt interessiert, wir haben ja vorher gesagt, Nadine, du bist die Museologin oder Museologin. Wie ist das, muss man jetzt während einer Ausstellung da auch so quasi einmal täglich durchstaubsaugen oder mal putzen oder mal gucken oder überhaupt zählen, jeden Morgen so Appell machen, sind noch alle Ausstellungsstücke da, sind noch alle intakt oder hat sich vielleicht irgendwer mal umgeschubst oder der Wind umgeblasen oder was weiß ich, ist es irgendein Malheur passiert oder hat sie gar nicht mitgehen lassen, muss die Museologin da auch quasi immer so, ja, wie soll ich sagen, einfach zwischenzeitlich tätig werden und irgendwelche solchen Kontrollgänge, irgendwelche Servicegänge vornehmen oder wie ist dann der Einsatz während eben dieser Ausstellungszeit als dein, ja, als museologischer Job?
Genau, also man geht natürlich ab und an dann schon mal durch. Das ist dann aber tatsächlich eigentlich eher meine Kollegin, die Restauratorin, die dann eben durchgeht und schaut, ob es Veränderungen gegeben hat und ob man irgendwo eingreifen muss eventuell. Genau, aber natürlich schaut man ab und an dann vorbei oder bekommt vielleicht auch das Feedback eben von Kollegen vor Ort, zum Beispiel aus dem Aufsichtenpersonal, dass man eben nochmal schauen muss, an bestimmter Stelle vielleicht noch ein paar Nachbesserungen durchführt.
Ja. Das heißt, da gibt's dann auch Feedback. Das heißt, beispielsweise gibt's dann, also stelle ich mir vor, vielleicht eine Runde, dass man nach am Ende der Woche sagt, okay, Ausstellung so und so gelaufen, aufgefallen das und das und wir müssen vielleicht was ändern oder alles gut und macht man sowas? Ist sowas?
Ja, also wir haben regelmäßig unsere Teammeetings, vor allem am Montag immer ein großes Teammeeting. Da würden Dinge, die am Wochenende vorgefallen sind, auch oder sich ereignet haben, besprochen. Und unser Aufsichtenpersonal, auch das Kassenpersonal, die haben am Wochenende die Möglichkeit, uns jederzeit auch zu erreichen, also auf der Verantwortungsebene mit den Kuratorinnen und Kuratoren in Kontakt zu treten, wenn irgendwas passiert ist. Und die haben auch so einen Laufzettel, da kann man dann eintragen, was eventuell kaputt gegangen ist, mal eine Glühbirne oder es ist irgendwie eine Beschriftung runtergefallen, was natürlich nicht passieren sollte. Und das erreicht uns dann auf der Verwaltungsebene am Montag und dann können wir nachbessern.
Ist das eigentlich immer ein Risiko, so eine Ausstellung? Sind auch mal Dinge wirklich dann irgendwie entwendet worden oder sind die schon so eigentlich auch mit Aufsicht und so mit der Sicherung, dass da eigentlich nichts passieren kann? Oder passiert sowas im Museum auch mal? Also im Bode-Museum weiß man ja in Berlin seinerzeit, wie war das mit dieser riesigen Gold?
Diese 100 Kilo Goldmünze.
Ja.
Also,
wo man denkt, wie kann, ja. Und, ja.
Es ist leider Gottes so, dass bei den meisten Museen, von denen wir es wissen, doch interne Kenntnisse dazu geführt haben, dass Dinge entwendet worden sind. Ja, das ist sicherlich immer wieder der Fall.
Ja.
Wir haben, um auf die A bis L beziehungsweise M bis Z Ausstellung jetzt zurückzukommen, einen Zahn eines Narwals entsprechend hochgehängt, damit man nicht dran fassen kann und der entsprechend auch gesichert aufgehängt worden ist, damit er nicht entwendet wird, weil das ist Elfenbein. Das sind so Stücke, die sicherlich, wenn sie nicht hinter Glas aufbewahrt werden, in der Vitrine auch gefährdet sein können, aber wir versuchen das zu verhindern.
Ich will ja gerne mal unterstellen, dass jetzt einer böse was glauben will, dass vielleicht ein Kind irgendwas sieht, irgendwie so ein kleines, was weiß ich, Objekt und dann einfach vielleicht geneigt wäre, einfach mal zu greifen. Also jedenfalls ist sowas schon immer gut gesichert und normalerweise sollte das auch safe sein. Gut. Gibt's denn noch irgendwie aktuell Pläne dann von den Teil 3 oder irgendwie sowas? Da sind wir mit Arbeitssätzen natürlich durch. Oder irgendwie Ideen, was dann auch noch im nächsten Jahr kommt? Ich meine, das Jahr 2024 neigt es ja zum Ende entgegen. Dem Ende entgegen, klar, 100 Jahre steht dann an. Also nehme ich an, ist jetzt der Fokus planerisch dann bei Ihnen auf 100 Jahre, also nicht speziell auf Einzelausstellungen, sondern auf 100 Jahre dann Museum, oder?
Ja, wir feiern einfach am Wochenende vom 3. bis 5. Oktober nächsten Jahres den 100. Geburtstag und sind gerade da an der Ideenfindung, wie wir das machen können. Danach kommt in der Kunsthalle Weishaupt dann auch eine große Ausstellung wieder, also nach dem Ende unserer A bis Z Ausstellung kommt eine eigene große Ausstellung aus der Sammlung Weishaupt und danach gibt's ganz viele Ideen gerade und Pläne, was wir noch machen können, weil wir werden garantiert noch die nächsten Jahre geschlossen haben, also Wiedereröffnung des Museums ist mal avisiert 2029.
Oh, so lange.
Und bis dahin gibt's aber ganz viele Optionen schon, was wir machen können. Wir werden auf jeden Fall sichtbar bleiben und unser Publikum nicht aus den Augen verlieren.
Gäbe es denn sonst in Ulm auch noch irgendwelche andere Räumlichkeiten, wo man eventuell sagen kann, wir weichen aus, außer der Kunsthalle Weishaupt? Wenn wir jetzt sagen, wir hätten noch Interesse oder das Museum hätte gerne noch was anderes ausgestellt, man, bis 2029 ist ja extrem lang. Gibt es da noch Möglichkeiten oder ist das schwierig?
Das gibt's schon, aber beispielsweise der Löwenmensch, unser großes Sammlungshighlight, der kann nicht überall präsentiert werden, aus Sicherheitsgründen oder auch aus konservatorischen Gründen. Und es ist auch gar nicht so unbedingt in unserem Interesse, weil wir wollen ja, dass die Menschen zu uns kommen. Und wir können uns auch durchaus vorstellen, in der Baustellensituation Ideen zu entwickeln, wie wir Bereiche noch öffentlich zugänglich halten. Und wir haben ja noch die HFG, das HFG-Archiv. Und da haben wir einen laufenden Ausstellungsbetrieb. Und da lässt sich auch das ein oder andere andenken.
Läuft die Sonderausstellung mit der Nudel oder mit den Spaghetti?
Die läuft noch bis 19. Januar. Werbung in eigener Sache ist eine geniale Ausstellung. Und wir haben jetzt zu Weihnachten dann endlich eine eigene Nudel für Otel Eicher, die das A und O des Otel Eicher, das man käuflich bei uns erwerben kann als Weihnachtsgeschenk.
Ja, also insofern für alle, die noch einen Weihnachtsausflug machen möchten zur HFG, das ist auch noch geöffnet. Und die Kunsthalle Weishaupt hat auch geöffnet. Also, und wie schon gesagt, sonst einfach nachgucken auf der Website oder in Social Media oder am besten folgen und dann ist man im Bilde. Gut, sehr schön. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Die Zeit geht ja immer schnell um. Wir sind auf jeden Fall, können wir auch sagen, glaube ich, in 4 Wochen wieder da, mit der gleichen Serie. Dann auch wieder mit dem Museum Ulm. Und da, ein paar Sekunden haben wir noch. Ich würde sagen, dann Fortsetzung folgt in 4 Wochen auf diesem Sendeplatz. Für heute sind wir damit auch durch, hier an der Plattform. Mein Name ist Michael Drosten und Moderation. Bei mir waren im Studio
Stefanie Date,
Leiterin des Museums,
Nadine Rabowski,
zuständig für die Museologie und außerdem dann für die aktuelle Ausstellung. Da würde ich sagen, wir wünschen noch einen schönen Nachmittag. Bleibt gern dran hier im Programm bei Radio Free FM. Um 17 Uhr geht es gleich weiter. Und ja, ansonsten hören wir uns in Kürze dann wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.